Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle wissen, wie eine Halbzeitpause bei einem Fußballspiel abläuft. In der Regel verlassen die Spieler das Spielfeld und ziehen sich mit ihrem Trainer in die Kabine zurück. Dort hält der Trainer in der Halbzeitpause mit den Spielern einen Rückblick auf die erste Halbzeit, analysiert, wie es gelaufen ist, stellt unter Umständen die Mannschaft um und stellt sie auf die zweite Halbzeit ein. Wie komme ich auf solch einen Einstieg für meine Predigt? Der Evangeliumsabschnitt von heute ist so eine Halbzeitpause. Wir sind genau in der Mitte des Markus-Evangeliums und Jesus zieht sich mit seinen Jüngern zurück, nicht in eine Kabine, sondern nach Caesarea Philippi. Das ist eine einsame Gegend im Norden Israels, im Quellgebiet des Jordan. Auf meiner letzten Pilgerreise nach Israel durfte ich diesen Ort wieder einmal live und in Farbe erleben. Jesus zieht sich also mit seinen Jüngern zurück, so wie ein Fußballtrainer mit den Spielern bei der Halbzeitpause. Und dann hält Jesus Rückblick auf die erste Halbzeit seines öffentlichen Wirkens. Das war eine glanzvolle und strahlende Epoche gewesen. Die Menschen hatten miterlebt, wie Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes Zeichen und Wunder gewirkt hat. Sie hatten miterlebt, wie er mit Vollmacht gepredigt hatte, etwa in der Bergpredigt. Ich aber sage euch. So hat in Israel seit den großen Propheten des Alten Testaments noch nie einer geredet. Und als Jesus dann in dieser, in Anführungszeichen, Halbzeitpause die Jünger fragt, sagt mal, für wen halten die Leute mich? Da haben sie sofort eine Antwort auf der Zunge. Mensch nochmal, der hat so gepredigt, wie es sonst in Israel nur die Propheten getan haben. Er ist ein Prophet, haben die Leute gesagt. Und dann fiel ihnen plötzlich Elia ein, der große Gottesmann des Alten Testamentes. Elia hatte Feuer vom Himmel fallen lassen. Er hat den Himmel verschlossen, dass es nicht mehr geregnet hat. Er hat Zeichen und Wunder gewirkt. Er hat einen Toten zum Leben erweckt. Und genau das geschah ja im Leben Jesu auch. Und dann sagen sie, das muss Elia sein, der wiedergekommen ist. Im Judentum erwartete man, dass Elia wiederkommt, bevor der Messias erscheint. All diese Dinge gingen den Jüngern durch den Kopf beim Rückblick auf die erste Halbzeit. Aber dann fragt Jesus die Jünger, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und dann sagt Petrus als Sprecher der Jünger, du bist der Messias. Ein wunderbares Zeugnis von Petrus. Du, Jesus, bist der Messias. Das klingt in unseren heutigen Ohren noch alles sehr nachvollziehbar. Aber Jesus, den das Bekenntnis sicherlich mit Freude erfüllt hat, denn er hat gemerkt, dass die Jünger ihn verstanden hatten, Jesus, er verbietet seinen Jüngern, das weiter zu verbreiten. Und das ist doch merkwürdig. Warum tut er das? Er könnte doch froh sein, dass er Multiplikatoren hat, die sein Anliegen weitertragen. Jesus hat die Befürchtung, dass die Leute in Israel, wenn sie dieses Bekenntnis gehört hätten, du bist der Messias, dass sie mit Jesus die Hoffnung verbunden hätten, dieser Messias, der befreit uns jetzt endlich von der Fremdherrschaft und der Knechtschaft der Römer. Die Juden hatten nämlich einen politischen Messias erwartet. Damals gab es in ganz Galiläa Terroristengruppen, die sogenannten Zeloten, die einen Anschlag nach dem anderen gegen die römische Besatzungsmacht durchführten. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Messias, dann musste das bei den Menschen so ankommen, jetzt haben wir endlich einen Anführer, der uns von der Herrschaft der Römer befreit. Und genau das will Jesus vermeiden. Und darum verbietet er ihnen, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, dass er der Messias sei. Soweit ein Rückblick auf die erste Halbzeit. Und dann kommt der Ausblick auf die zweite Halbzeit und die wird ganz anders sein. Da beginnt Jesus ihnen zum ersten Mal zu sagen, dass er als der Messias leiden muss, dass er getötet wird, dass er von den hohen Priestern, heute würde man sagen von der Amtskirche, verworfen wird und dass er schließlich am Kreuz wie ein Verbrecher sterben wird. Das wird die zweite Halbzeit sein. Nicht ein strahlender Held, sondern einer, der wie ein Verbrecher ans Kreuz gehängt wird. Petrus hat zwar voller Euphorie und Überzeugung gesagt, du bist der Messias, aber so hat er sich den Messias auch nicht vorgestellt. Und die anderen Jünger auch nicht. Und da fängt Petrus auf einmal an, Jesus Vorhaltungen zu machen. Wie menschlich das doch ist. Im Matthäusevangelium steht da an dieser Stelle ausdrücklich: Das soll Gott verhüten, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Petrus hat es nicht verstanden und er muss sich harte Worte Jesu gefallen lassen. Weg mit dir, Satan, du bist ein Ärgernis für mich. Du denkst nicht die Pläne Gottes, sondern du hast menschliche Pläne. Einen Messias, der leiden muss, der ans Kreuz geht, den konnte man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Das muss ein Schock für Petrus und die Anhänger Jesu gewesen sein. Und dann sagt Jesus ihnen, als er diesen Schock bemerkt, dieses Wort, das bei uns oft missverstanden wird: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Meistens haben wir Katholiken die Vorstellung, dass man die Leiden des Lebens einfach geduldig ertragen muss. Die Krankheiten und Sorgen, die Gott einem schickt. Dann meint man sehr schnell, das wäre das Kreuz. Aber Jesus meint wohl etwas ganz anderes. Dieses Wort von der Kreuzesnachfolge hat Jesus ja damals zu den Juden gesprochen. Wenn damals in Jerusalem die Leute einen sahen, der durch die Straßen geführt wurde und das Kreuz trug, dann wusste jeder in Israel, der ist rechtskräftig als Verbrecher zum Tode verurteilt und wird gerade zur Hinrichtung geführt. Das wusste jeder in Israel. Und wenn Jesus den Menschen, die ihm nachfolgen, zumutet, das Kreuz auf sich zu nehmen, dann bedeutet das die Zumutung: Betrachte dich als einen Verbrecher, der das Todesurteil verdient hat und der jetzt zur Hinrichtung geführt wird. Wie können wir das verstehen? Was heißt das? Sie und ich sind Verbrecher, die zum Tode verurteilt werden sollen? In den Augen Gottes ist jeder von uns schuldig. In den Augen Gottes sind wir durch unsere Sünde dem Tod verfallen. Und wenn man darüber erschrickt, ich bin ein Sünder und ich habe den Tod verdient, dann auf einmal wird man wieder neu aufschauen können zu dem Messias, der eben nicht ein strahlender Held ist, sondern der die Dornenkrone trägt. Dann bekommt der Blick auf Jesus auf einmal eine viel tiefere, ja eine existenziellere Bedeutung. Das ist Jesus, der Messias, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der das Kreuz stellvertretend für mich getragen hat. Dann auf einmal lernt man verstehen, was der Messias ist und warum der Messias diesen Weg des Leidens geht. Stellen Sie sich doch einmal unter ein Kreuz und schauen Sie ganz bewusst auf den Gekreuzigten, der da hängt, auf den König, den Messias mit der Dornenkrone. Und dann sagen Sie ihm: Herr, eigentlich habe ich das Todesurteil verdient. Danke, dass du dieses Urteil, diese Strafe auf mich genommen hast. Und dann werden sie verstehen, was es heißt: Der Messias ist Jesus Christus, der für dich gestorben und auferstanden ist.